Moin Moin und herzlich willkommen an diesem 1. April 2025. Es ist wieder Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de mit eurem Chefredakteur
Nils Fließhardt. Guten Tag.
Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir blicken zurück auf ein spannendes Triathlon-Wochenende und voraus auf eins, was vielleicht noch spannender wird.
Ich glaube, das kann man so sagen, ja.
Ja, denn der Ironman Südafrika war hochklassig, aber an Spannung hat es an manchen Stellen gefehlt. Aber das soll uns nicht.
Das müssen wir erstmal raus. Genau, das müssen wir erstmal besprechen. Das hängt vom Blickwinkel ab. Das ist natürlich die Erkenntnis, die man hat, wenn man vom Rathaus schon nach Hause kommt. Ja. Aber währenddessen war ich hoch erfreut, mir das angucken zu können.
Ja, wir freuen uns über grandiose Ergebnisse aus deutscher Sicht. Einem Sieg von Anne Reischmann, die damit nahtlos anknüpft an ihren letzten Ironman-Sieg, der ja noch gar nicht so lange her ist, im November erst auf Cozumel.
Ja.
War so, ja.
So ist es.
Und
Siegesserie, kann man sagen.
Ja, und Jonas Schomburg, der mit Platz 3 bei den Afrikameisterschaften einen grandiosen Einstand erlebt hat. Aber bevor wir zu diesen ganzen Geschichten kommen, haben wir natürlich erstmal ein bisschen Werbung für euch.
Der Presenter der heutigen Episode ist Feels Like. Feels Like, das kennt ihr schon, das ist der Spezialist für sogenannte Neurokomplexe. Die Geheimwaffe für eine effektive Regeneration. Und ihr kennt das bestimmt schon. Ihr seid im Internet unterwegs. Ihr habt das alles schon gesehen. Diese kleinen schwarzen Fläschchen, die Profi-Triathleten wie Patrick Lange, Rico Bogen, Jonas Deichmann schon mal in die Kamera gehalten haben. Die nehmen nämlich Feels Like. Und zum Beispiel den Muscle-Komplex. Das ist das, was man immer mal sieht. Was ist das? Den Muscle-Komplex schmiert man sich nach Trainingseinheiten auf beanspruchte Muskeln und Gelenke und beschleunigt damit die Regeneration. Und das funktioniert nämlich dadurch, dass unsere Haut über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden ist und direkte Signale sendet. Und genau da setzt der Muscle-Komplex an. Er aktiviert die behandelte Haut, die aktivierten Stellen und signalisiert dem Gehirn, hier an dieser Stelle muss Verspannung gelöst werden, hier brauchen wir Unterstützung bei der Regeneration. Also einfach nach dem Training auftragen auf Oberschenkel, auf Waden, überall da, wo es angespannt ist, wo man ja Entspannung braucht und der Muscle-Komplex unterstützt dabei, nämlich mit 37 sorgfältig aufeinander abgestimmten Wirkstoffen. 100% Wirkstoffe, keine Füllmittel, kein Wasser drin, kein Alkohol drin, 100% Wirkstoff, natürlich von höchster Qualität und unabhängig getestet, damit auch Anti-Doping-Sicherheit garantiert ist. Und ja, das überzeugt nicht nur uns, wie wir hier in der Redaktion durchaus den Geruch vom Muscle-Komplex immer mal wahrnehmen, wenn hier Trainingseinheiten in der Mittagspause dann doch ein bisschen härter waren als gedacht vielleicht. Nein, das überzeugt auch andere Ausdauersportler, haben wir schon gesagt. Oder zum Beispiel zahlreiche Nationalmannschaften, unter anderem die deutsche Fußballnationalmannschaft. Oder auch im Fußball auf Clubebene der ruhmreiche FC Bayern, Real Madrid. Alle haben schon den Duft des Muscle-Komplex in der Kabine gehabt. Und wenn ihr das auch wollt für zu Hause, das solltet ihr, dann solltet ihr Feels Like ausprobieren. Und zwar macht ihr das folgendermaßen. Ihr geht auf feelslike.sport und nutzt dazu den Link, den wir in den Shownotes haben. Und sichert euch einen Preisvorteil von 10%, nämlich mit dem Code CL10. CL10. Alles zusammen, das ist der Code für einen 10%igen Preisvorteil. Alles komplett risikofrei, dank 100 Tage Zufriedenheitsgarantie. Die gibt euch Feels Like. Also ausprobieren und entspannen.
Und damit sind wir im Ironman Südafrika.
Ja.
Nelson Mandela Bay, ein Rennen, wie Triathlon sein sollte. Sonniges Wetter. Mit Schwimmen, mit vollem Schwimmen, spektakuläre Szenen, viele Zuschauer an der Laufstrecke vor allen Dingen und aus deutscher Sicht, ja, durchweg, also wo man hinschaut, kann man damit sehr, sehr, sehr zufrieden sein.
Absolut. Ich habe da sehr, sehr gerne zugeguckt. Gott sei Dank mit Schwimmen. Zwar ist ein bisschen anders jetzt mit anderen Runden und damit das auch stattfinden kann. Durchaus hartes Schwimmen. Sah von außen nicht immer so aus. Und auch vor allen Dingen für die Athleten haben es nach dem Rennen gesagt, sah es auch für sie im Vorhinein gar nicht so aus, als wenn es so hart gewesen wäre. Aber es war dann doch, wie hat Magnus Detlef gesagt, doch ganz schön choppy. das Wasser. Und ja. Ja, und damit war der harte Teil des Tages noch nicht vorbei. Oh, hast du den Wind gesehen? Hast du am Rand gesehen, wie die Büsche und Gräser sich bewegt haben? Und da wusstest du ganz genau, das ist jetzt entweder, wir haben darüber gesprochen letzte Woche, ne? Hinweg, ja. Rückweg, das ist jetzt entweder richtig gut oder richtig schlecht.
The Windy City, die windige Stadt an der Ostküste Südafrikas am Indischen Ozean. Ja, Afrikameisterschaften traditionell in diesem Jahr als Rennen der Pro Series auch mit besonderer Bedeutung. Darum eben auch viele gute Athletinnen und Athleten am Start. Ich würde gerne mit den Frauen anfangen, Ladies First, denn Anne Reischmann, das ist, glaube ich, allen bekannt draußen, hat das Ding wirklich gerockt. Mit einer grandiosen Aufholjagd auf dem Rad hat sie sich dann irgendwann auf und davon gemacht. Und ihren zweiten Ironman-Sieg in Folge eingeholt, wenn wir so ein bisschen auf ihre Historie gucken. Sie war ja mal so eine sehr erfolgreiche 70-3-Athletin, die ist noch gar nicht so lange auf der Langdistanz unterwegs, nämlich erst seit knapp 2 Jahren. Da hat sie den Ironman Cozumel als Premiere gewählt damals, ist Vierte geworden und hat da das bisher einzige Ironman-Ergebnis, was sie nicht auf dem Podium gefinisht hat, eingefahren.
Ja, es ist ja eine sehr konstante Athletin. Mhm. Und man muss auch sagen, mit ihrem Profil so, ne, was sie natürlich so in gewisser Weise immer ein bisschen einschränkt. So, sie hat, wir können das hier so sagen, über eine Siegerin darf man das ruhig sagen, sie ist nicht die allerbeste Schwimmerin und das bringt sie natürlich, was sie ja mit dem Männersieger gemein hat, mit Magnus Detlef. Mhm. Und sie muss halt, sie ist darauf angewiesen, danach granatenstark Rad zu fahren und einen granatenstarken Lauf hinzulegen, damit man am Ende als Siegerin vom Platz gehen kann, sage ich jetzt mal. Und das ist ihr wieder einmal gelungen. Und es war, wir haben uns da so ein bisschen hin und her getextet, es war einfach ein Genuss, ihr dabei zuzusehen.
Das muss man ehrlich sagen. Dieses Granatenstark, das sieht man. Da muss man gar nicht auf Splits gucken oder sowas. Ich finde, wie die auf dem Rad sitzt, das ist, ist es mustergültig? Ist es oldschool?
Oh, das ist die große Frage. Es ist auf jeden Fall schnell. Macht sie alles richtig. Es ist gerade, ich habe so das Gefühl, sie agiert so ein bisschen gegen den Trend. Also mit ihrer Position ganz flach, die Arme
super flach,
fast nicht angewinkelt, so, ne? Weil wir sehen da schon ganz andere Positionen mittlerweile. Mhm. Mich hat so ein bisschen fast an Jan Frodeno erinnert, muss ich sagen, der ja auch bis zum Schluss gesagt hat, geht mir weg mit euren angewinkelten Armen. Ich will da nichts von wissen. Ich mache das so, wie ich das immer gemacht habe und das ist schnell genug. So, und das war auch schnell. Und deswegen, der Trend geht anders. Der Trend geht dahin und das konnte man auch bei ganz vielen Athleten und Athletinnen sehen, ist eher so dieses die Arme steil angewinkelt, ja. Gucken, dass man möglichst dahinter kommt, dazwischen das in Südafrika erlaubt, mit Flaschen ausfüllt, den freien Raum und dann der Helm bietet dann so schön die Abschirmung um die Arme rum, über den Rücken, ganz toll läuft der Wind darüber. Sah bei ihr ein bisschen anders aus, aber ja.
Ich finde ja nach wie vor, bei den Frauen sieht man noch zu viel Helm. Ist so,
naja, das kommt drauf an. Wenn der Helm, also von hinten meinst du?
Naja, ich glaube, das ist einfach oft größenbedingt.
Ja, aber
eigentlich müssten die Räder in allen Dimensionen viel kleiner sein für Frauen, die nicht groß gewachsen sind. Das sind sie oft aber nicht. Und dann schränkt einen diese ganze Geometrie so ein, dass der Kopf immer oben im Wind steht. Anders als bei Anne Reischmann, die da wirklich dem Wind keinerlei Angriffsfläche bietet.
Ja, das sind Unterschiede. Also man sieht es ja auch zum Beispiel, also es kann natürlich auch Prinzip sein, ne, dass halt quasi der ganze Körper hinter dem Helm verschwindet und dann der quasi den Wind um die Schultern herum leitet. Das sieht dann immer ein bisschen seltsam aus, aber das ist dann durchaus ja auch gewollt. Ne? Also man kann ja auch ganz schmal gehen mit dem Helm immer. Das ist ja durchaus auch möglich. Von daher verschiedene Ansätze. Mhm. Verschiedene Ansätze fühlen, aber da auch tatsächlich wirklich zu guten Ergebnissen und ja.
Aber ich muss sagen, ich habe es genossen, sie zu sehen. Erstmal so das äußere Erscheinungsbild, alles in schwarz, ja.
Ja, stark.
Wie sie da auf ihrem kanadischen Rad sitzt, an Argon 18, kommen aus Kanada, glaube ich. Ne?
Ja.
Ja. Und dann muss man auch sagen, sie fährt super, super stabil.
Ja, total.
Also das ist eine gerade Linie und zwar egal, ob es bei Kilometer 20 ist oder bei Kilometer 170, das hat mich am allermeisten beeindruckt, wie sie dieses Ding durchgezogen hat, ja, wie sie da keine Schwäche gezeigt hat nach außen, indem sie einfach super stabil auf einem Rad sitzt, da gehört ganz, ganz, ganz viel dazu, das wissen wir alle, also 5 Kilometer eine extreme Aero-Position halten, das können wir alle. Aber das so durchzuziehen, das war wirklich beeindruckend.
Auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil sie natürlich auch, ich habe es vorhin angedeutet, darauf angewiesen war, eben diese Aufholjagd auch durchzuziehen, hat es dann klug gemacht, hat sich an die Spitze gesetzt, hat einfach dann, wobei mich ehrlich gesagt das auch ein bisschen überrascht hat, dass Marta Sanchez sich hat auch dann nicht abschütteln lassen, ne? Da nicht irgendwie, ich habe gedacht so, oh, jetzt geht sie vorbei, das zieht sie jetzt durch, jetzt reißt sie die Lücke, aber nein, war nicht der Fall. Also von daher, aber dann auch, das hat eben das Rennen für mich auch spannend gemacht. Und dass eben dann trotz auch der Abstände, die sich dann entwickelt haben, dann beim Laufen, der Abstand nie so groß war, dass du sagen könntest, so, ja, egal was jetzt passiert, das Ding ist durch. So, ne, dass selbst wenn sie jetzt einbricht, dann bringt sie das nach Hause. Nein, das war nicht der Fall. Sie war gefordert. Und im Kommentar konnte man es dann ja auch so ein bisschen, gerade in dem Moment, das fand ich ganz witzig, in dem die Kommentatoren angefangen haben, darüber zu spekulieren, ob es möglicherweise jetzt der Zeitpunkt kommt, an dem Anna Reischmann anfängt zu bröckeln, als wenn sie das gespürt hätte, wurde die Laufbewegung wieder stabiler, es ging dann auch ein bisschen wieder bergab, das hat dann, ne, und dann konnte sie auch dieses Tempo wieder aufnehmen und man hat wieder den Eindruck gehabt, ja, da ist sie wieder, das läuft. Aber wie gesagt, der Abstand war nie, ich meine, sie haben sich ja immer gesehen, an Wendepunkten und so weiter konnte man das dann einschätzen, aber der Abstand war nie groß genug, dass man sagen konnte, ich kann jetzt hier irgendwie in den Cruising-Mode verfallen und dann läuft das Ding entspannt nach Hause. Das war nie der Fall. Sie war bis zum Ende gefordert.
Ja. Ja, Anna Reischmann, qualifiziert natürlich für die Weltmeisterschaft auf Hawaii, musste sie aber gar nicht mehr, das war sie ja schon seit Cozumel.
Ja.
Ja, es war jetzt ihre 1, 2, 3, 4, 5. Langdistanz, glaube ich, gestartet, wie gesagt, auf Cozumel vor gut 2 Jahren mit dem 4. Platz, dann hat sie ja Pause gemacht bis zu ihrer nächsten Langdistanz in Portugal in Cascais.
Ganz besser. So, ja, ja, genau.
Irgendwie so.
Geht durch.
Einen zweiten Platz hingelegt, Ende 23, 24 dann in Rot am Start mit dem 4. Platz. Dann die Ironman WM in Nizza, da ist sie mir quasi vor die Füße, vor das Motorrad gefallen.
Ja.
Oben in den Bergen bei dieser harten Abfahrt, da hatte sie eine Flasche verloren. Das war ja dieses Problem dieser wabbeligen Flaschen komisch reagiert, irgendwie drüber gefahren und dann lag sie da mit Schürfung, hat das Rennen natürlich aufgeben müssen und ja, aus der Not aber eine Tugend gemacht und sich schnell wieder berappelt und 2 Ironman-Siege in Folge eingefahren. Cozumel und Südafrika, 2 Rennen, ja, die ja durchaus Bedingungen haben, Elemente von Bedingungen, Cozumel immer sehr heiß, Südafrika sehr windig, die man als gute Zeichen für Kona vielleicht sehen kann.
Das kann man bestimmt. Auf jeden Fall keine leichten Rennen, weder das eine noch das andere. Auf das eine wegen der Hitze und wegen der fiesen Bedingungen. Und Südafrika, klar, da war es einfach von vornherein klar, das ist hart, das ist windig. Die Laufstrecke ist nicht einfach, es geht bergauf, bergab. Auch da bist du dem Wind ausgesetzt. Und jetzt habe ich auch beim Zugucken gedacht, auch diese Laufpassagen und du hast die Palmen oben gesehen, wie die sich gebogen haben und denkst du so, das ist was mich persönlich richtig fertig macht. Beim Laufen Wind finde ich ganz, ganz schlimm, weil man das Gefühl hat, es verlangt einem so viel mehr ab. Klar verlangt es einem auch ein bisschen mehr ab, aber die Zeiten ändern sich dann meistens gar nicht so schlimm im Gegenwind, aber für mich persönlich fühlt sich das immer ganz, ganz übel an. Und auch sie hat ja im Vorfeld gesagt, sie ist sich auch gar nicht sicher. Ich habe es die Ambivalenz der Dinge. Auf der einen Seite hat sie gesagt, ihre Gefühlslage hat so immer geschwankt zwischen, ich gewinne das Ding und wie soll ich das überhaupt ins Ziel bringen? Weil sie war sich natürlich unsicher. Diese Kombination aus ganz spätes Rennen, Cozumel, und ganz frühes Rennen, jetzt dann Südafrika, ist auch ja eine gewagte Kombi, von der man dann nicht weiß so genau. Ne? Also klar, man nimmt dann raus, man baut wieder auf, hat die Zeit gereicht, ne? War die Pause lang genug? Da stecken große Fragezeichen dahinter, hat sie auch vorher so gesagt. Ja, sie hat ein Ausrufezeichen draus gemacht. Am Ende kann sie sagen, alles richtig gemacht, das richtige Rennen gewählt, denn eins ist klar, 5000 Punkte eingesackt für den Sieg, für die Pro Series und das Ganze mit einem außerhalb von Kona höchstmöglichen Preisgeld, $28.000 gab es für die Siegerin, das ist richtig, richtig viel Geld in der Serie, weil natürlich das auch gestaffelt ist. normale Rennen bringen durchaus weniger, ne? Das ist klar, Pro Series bringt schon mal ein bisschen mehr und dann natürlich nochmal als Kontinentalmeisterschaft bringt nochmal mehr. Mehr kann man nicht machen. Und das ist fantastisch für sie.
Ja, wieder bewiesen, dass sie den Marathon unter 3 Stunden drauf hat. Schnellste Radzeit, schnellste Laufzeit. Nach dem Schwimmen ordentlichen Rückstand, aber auf eine Marta Sanchez darf man Rückstand haben. Ja, die ist überragend geschwommen. Ist aber fast als einzige unter 1 Stunde geblieben. Daran sieht man die schwierigen Bedingungen schon in der ersten Disziplin.
Ja.
Und wie gesagt, am Ende 5000 Punkte für Anne Reischmann, die damit natürlich die Ironman Pro Series anführt, denn es gab bisher nur eine Mitteldistanz. Die schlägt eben entsprechend weniger zu Buche und wir sind noch früh in der Saison, aber so kann man in der Saison starten.
Ja, definitiv. Es ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, Anne Reischmann hat schon durchblicken lassen, dass sie auf Hamburg schielt, also dass sie Hamburg mitnehmen will. Jetzt mal so ein bisschen Real Talk. Ich glaube, in Hamburg wird die Konkurrenz größer sein. Also
ja.
Also nicht falsch verstehen, sie hat das hier alles andere als geschenkt bekommen und es war eine fantastische Leistung, aber die Startliste hat sie auch tatsächlich zur Mitfavoritin gemacht. Und es gibt andere Namen noch im Profi-Triathlon, nicht viele,
ja,
aber es gibt ein paar, die man, sagen wir mal, auf dem Papier noch höher einordnen würde als sie. Und möglicherweise trifft sie auf die eine oder andere davon in Hamburg. Von Cat Matthews wissen wir es schon, also die hat es zumindest auch in Aussicht gestellt. Da wird das Ganze noch ein bisschen kniffliger. Und
ja,
dann wird es richtig, richtig, richtig spannend. Also sie zeigt, wer Ironman-Rennen gewinnt, ne, der muss sich nicht dafür entschuldigen, gegen wen er angetreten ist. Ne? Man kann immer nur die schlagen, die an der Startliste stehen. Das ist die alte Weisheit und die stimmt. Und das hat sie gemacht. Sie hat es nicht geschenkt bekommen. Marta Sanchez ist auch eine sehr, sehr starke Athletin, die da sehr, sehr gut dran geblieben ist. Und was dahinter passiert, sage ich ja immer, kann ihr relativ egal sein, aber nur mal so für den Hinterkopf. Ne? Und deswegen, also jetzt, wenn man sich nur die Serie angucken würde und man würde sagen, okay, jetzt bin ich mit dem Sieg gestartet, die 5000 habe ich eingesackt, möglicherweise gäbe es andere Rennen, wo die Chancen vielleicht besser sind auf eine richtig hohe Punktzahl, aber das weiß man ja immer vorher nicht. Und das muss man auch sagen, nicht, dass jetzt hier der Eindruck entsteht durch mein Gesabbel, dass sie sich irgendwie vor Konkurrenz gedrückt hätte oder so. Ne?
Nein,
das ist es nämlich nicht und bis vor wenigen Wochen war damit zu rechnen, dass Anne Haug da auf der Liste steht, eine der besten, die schnellste Langdistanzathleten der Welt, das kann man so sagen.
Ja.
Die stand da auf der Liste, also von daher, aber jetzt eben nicht mehr und deswegen ist die Stunde von Anne Reischmann geschlagen und sie hat genau in dem Moment war sie da, als sie da sein musste.
Ganz genau.
Richtig gut.
Ganz genau. Wie gesagt, Anne Reischmann siegt vor Marta Sanchez und der Dritten aus Dänemark, Katrin Gräsbøl Christensen, die war mir jetzt auch nicht so super präsent.
Ja.
Aber spannend wird es danach weiter aus deutscher Sicht und zwar haben wir den 4. Platz für Laura Janssen und den 6. für Jana Uderstadt. Die beiden haben sich nämlich damit auch für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii qualifiziert.
Genau, Anne Reischmann, du hast es schon gesagt, hatte den Slot schon, Marta Sanchez ebenso und deswegen wurde etwas weiter runtergereicht und Nutznießerinnen sind die dahinter dran geblieben sind.
Ja.
Und vor allen Dingen ja auch da gilt, die ja auch dann größere Namen hinter sich gelassen haben. Ne? Maja Storge-Nielsen auf Platz 5 zum Beispiel, letztes Jahr hier in Hamburg bei einem epischen Rennen Zweite geworden. Das ist ja durchaus auch ein Name, den man auch vielleicht ein bisschen weiter vorne sogar gesehen hätte.
Genau, in den Top 10 dazu noch Henrike Güber auf Platz 8. Auch die war schon für Hawaii qualifiziert.
Auch schon versorgt, genau.
Auch Sigi genauso wie Laura Janssen, kein Kona-Rookie. Anne Reischmann und Jana Uderstadt treten als Rookies in Kailua Kona an im Oktober.
Ja, und das ist natürlich jetzt schon eine sehr beeindruckende Zahl. 6 deutsche Frauen haben das Ticket jetzt schon gelöst.
6 deutsche Frauen, natürlich dabei Anne Haug als Weltmeisterin aus 2019, wohl qualifiziert, muss aber noch ein Rennen ins Ziel bringen.
Richtig.
Ja, ja. Und von daher sind wir gespannt, welches das sein wird. Wir haben ja schon spekuliert, Heimrennen könnte heißen Lanzarote oder Hamburg.
Genau.
Ne, jetzt stell dir vor, wir erleben mal Anne Reischmann und Anne Haug in Hamburg und vielleicht noch die eine oder andere. Wäre ja schön zu sehen, wie so das Ranking sich dann darstellt, wenn sie wirklich mal alle da sind.
Ja, ja. Also klar, spätestens dann bei der WM. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch noch vorher noch dichter wird, das Feld.
Ja, Laura Philipp als Titelverteidigerin sowieso dabei und dann eben seit Barcelona qualifiziert Henrike Güber, die jetzt in Südafrika die Quali nicht bekommen hätte. Anne Reischmann hat den Slot, Laura Janssen hat den Slot sich jetzt geholt und Jana Oderstadt auch. Ja, schönes Ding.
Auf jeden Fall.
Und wir sind noch früh in der Saison.
Ganz genau.
Da kommt noch das eine oder andere Rennen. 6 deutsche Frauen auf jeden Fall bei der WM in Kailua-Kona dabei am 11. Oktober. Ja, was gibt es noch zu den Frauen zu sagen? Es gab noch eine sehr interessante Begebenheit. Chloe Lane, Profiathletin aus Neuseeland oder Australien?
Australien.
Australien. Hatte Pech.
Ja. Kann man
in Südafrika haben, ist mir auch schon passiert.
Ja, also genau. Ich muss einmal davor stellen, bei allem, was ich jetzt hier gleich sagen werde, möchte ich nicht als Klugscheißer rüberkommen. Und ich möchte dazu sagen, dass ich selber ein miserabler Mechaniker bin. Ich kenne mich theoretisch gut aus. Praktisch habe ich 2 linke Hände, was Fahrradtechnik angeht. Aber es gibt so ein paar Dinge, wo ich mich zu dem Hot Take hinreißen lassen würde, das darf einer Profiathletin nicht passieren. Und du sagst, sie hatte Pech, das ist so, aber als ich gesehen habe, dass sie einen Latexschlauch aus ihrem Reifen gezogen hat, einen Platten, fällt das eigentlich bei einer Strecke wie Südafrika für mich schon nicht mehr unter Pech, sondern unter falsche Materialwahl. Aus meiner Sicht, sagen wir mal so, wenn ich da gestartet wäre, wäre ich nicht mit einem Latexschlauch gestartet, sondern mit vernünftigem Tubeless-Material. Wie siehst du das?
Ich bin nicht mit vernünftigem Tubeless-Material gestartet und hatte 3 Pannen auf dieser Strecke. Ich kann dir durchaus zustimmen. Ich bin mit Tubeless einfach immer noch nicht so warm geworden.
Ja.
Aber ich bin ja auch kein Profi.
Du bist auch kein Profi, genau. Wenn man mit Profimechanikern redet, dann sagt er, also zum Beispiel, wenn man Jens Neubert fragt dazu, der die Räder für die Canyon-Athletin fit macht, und von denen gibt es ja zahlreiche Athletinnen und Athleten, der schickt die eigentlich im Grunde alle mit Tubeless ins Rennen, mit vernünftig viel Milch drin, gut eingearbeitet, gut abgedichtet, weil das gibt dir einfach diesen extra Joker, wenn es sonst durch wäre, und das ist bei Latex auf jeden Fall. Also es gibt auch da, selbst wenn ich mich für einen Schlauch entscheide, gibt es aus Pannensicht bessere, was Rollwiderstand angeht, natürlich nicht. Also das ist klar, das ist auf Geschwindigkeit getrimmt. Aber die Frage ist, ob das dann so eine gute Wahl ist. Also nur auch meine Sicht der Dinge und meine Empfehlung, Finger weg von Latex, extrem schwer einzubauen. Wer sagt, das kriege ich hin, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid gute Mechaniker, wenn ihr das hinbekommt. Für mich persönlich wäre das Risiko zu groß. Da gibt es andere Varianten, und wenn man richtig schnell sein will, fällt da eben auch Tubeless drunter. Von daher weiß ich nicht, warum diese Entscheidung darauf gefallen ist. Das wird sie sich so ausgedacht haben, dass sie gesagt hat, ich möchte das Risiko eingehen, ich will möglichst schnell fahren. Also mache ich das. Was ich dann allerdings ein bisschen verwunderlich, oder was heißt verwunderlich, das kann auch unter Pech fallen oder unter auch schlecht geplant. Nachdem das Fernsehen sich zugeschaltet hatte, konnte man eine ausgebreitete Wiese sehen. Alles Material lag irgendwo am Grünstreifen verteilt. Und als es dann zu dem Moment kam, als sie ihren Ersatzschlauch dann da reingefriemelt hatte und das aufpumpen wollte mit ihrer CO2-Kartusche, hat sie ihren Chuck entweder nicht dabei gehabt oder nicht gefunden. Eins von beiden. Also entweder ist er irgendwo, auch das kennt man, deswegen das Rasen frisst manchmal Dinge, wo man denkt, der war doch eben noch hier. Jetzt ist er weg. Ja, sie hat ihn nicht gefunden, sie konnte nichts machen, sie wäre blank gewesen und hat dann einen interessanten Move gemacht. Sie ist auf die Straße gesprungen und hat versucht, Age-Gruppe anzuhalten. Der Erste hat gesagt, nein, sorry, ich ist durchgerauscht, der hatte halt nichts dabei. Sie hat konkret offensichtlich danach gefragt, nach der Pumpe, der konnte ihr nicht damit helfen. Oder wollte nicht, wissen wir nicht. Aber dann kam der Held des Tages, Paul Wittenburg, spricht man es wahrscheinlich aus, hat angehalten, hat gesagt, ich opfer die Minuten von meinem Rennen, um der Drittplatzierten aus der Patsche zu helfen, und hat ja seinen Chuck da rausgefummelt und hat ihr den Pumpenkopf gegeben. Das Drama nahm seinen Lauf. Es hat weiter nicht funktioniert. Die Luft ging erst nicht aus der Kartusche, dann ging sie aus der Kartusche, aber nicht in den Reifen. Dann war offensichtlich irgendwie der Schlauch, den sie da reingefriemelt hat, möglicherweise hat sie den durch ihren sehr beherzten Einsatz mit den Reifenhebern ein weiteres Loch zugefügt. Vielleicht hatte er schon ein Loch, das wissen wir alles nicht. Mhm. Es ist auf jeden Fall alles schiefgegangen, was schiefgehen kann. Irgendwann kam das neutrale Fahrzeug. Die sahen sich dann genötigt, den Schlauch wieder rauszuziehen, einen anderen Schlauch wieder reinzuziehen. Irgendwann, lange Rede, kurzer Sinn, war ein Schlauch im Reifen und es war Luft im Reifen und das Rennen konnte weitergehen. Aber es war natürlich in einer unerträglich langen Zeit. Also das hat mir auch echt leid getan. Sie hat tatsächlich wirklich das Beste draus gemacht, hat sich verpflegt, hat sich gestretched, sah auch nicht sonderlich nervös aus bei der ganzen Geschichte. Aber für mich war das nochmal ganz klar ein Fingerzeig dahin, man muss sein Material richtig dabei haben, man muss bewusste Entscheidungen treffen, man muss damit umgehen können, für den Fall der Fälle gewappnet sein und sich nicht davon überraschen lassen. Ja, also für mich eine Mahnung, ich weiß nicht, was sie für Schlüsse daraus zieht, aber ja, das war nochmal eine Erinnerung. Hab den Kram zusammen.
Ja, ich brauche mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wie gesagt, Südafrika war damals auch eine Mischung aus Pech und sicher auch taktischen Fehlern bei mir. Von daher sei das auch einem Profi gegönnt. Aber was sie daraus gemacht hat am Ende, ist natürlich dann das Bild des Tages. Als Paul dann zu später Stunde ins Ziel kam, war sie da mit der Medaille. Und das ist das, was Triathlon ausmacht, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also deswegen, also ich finde auch, man kann das nicht unbedingt erwarten, also wenn man jetzt als Age-Grupper da vorbeikommt und auch selber Ambitionen hat, dass man da anhält und umso mehr ehrt ihn, dass er das getan hat und letztendlich dann gesagt hat, wahrscheinlich auch für sich selber, ist auch egal jetzt, ne, die paar Minuten, also das entnehme ich dem einfach, wer mit Rucksack fährt und augenscheinlich relativ entspannt da die Sache angegangen ist, ja, dann sind ein paar Minuten auch egal und wenn man jemandem dabei helfen kann, richtig cool. Es ist halt auch cool, dass das möglich ist, dass in diesem Rahmen, von außen hätte sie das ja nicht annehmen dürfen, der neutrale Wagen ist was anderes oder das neutrale Motorrad, aber untereinander darf man sich in gewisser Weise helfen. Also ne, da muss man auch nochmal genau nachlesen, was man darf und was man nicht darf. Aber das war erlaubt und ja, von daher richtig, richtig cooles Bild auch, dass sie das dann auch nicht vergessen hat dann am Ende und bis in die Nacht gewartet hat.
Ja, schauen wir zu den Männern. Auch da bekannt ist, Magnus Ditlev hat seiner ruhmreichen Karriere einen weiteren großen Sieg hinzugefügt, hat das Rennen gewonnen, die Maximalpunktzahl von 5000 rausgeholt. Für die Statistiker 7 Stunden 44,55. Das sind eben Zeiten, wo man sich auch bei schweren Bedingungen dran gewöhnen muss, dass es eben doch sehr, sehr, sehr weit unter 8 Stunden in der Regel geht.
Tja, es geht nichts anderes.
Ja.
Ja, das ist klar.
Und damit ist er einer von drei Sub-8-Finishern neben Martin van Riel, über den wir zu sprechen haben, und Jonas Schomburg. Da kommen zwei Namen.
Die richtig schnell sind.
Die richtig schnell sind.
Ja.
Ja.
Und ja, keine Ahnung, wenn wir vorne anfangen, da kann man es, glaube ich, relativ kurz und schmerzlos machen. Magnus Ditlev hat bei sehr, sehr haarigen Bedingungen demonstriert, dass er in der Lage ist, auch andere sehr, sehr gute Radfahrer und sehr gute Athleten keine Chance zu lassen.
Ja.
Einfach aufgrund seiner Art und Weise, wie er auf dem Rad agieren kann, ein Rennen an sich reißen kann, wenn alles gut geht. Ne? Wir haben auch das bei Magnus Ditlev schon anders gesehen. Das wissen wir alle. Ne? Es gab diese Rennen, wo er Probleme bekommen hat, wo er gestruggelt hat. Aber es gab eben auch diese Rennen, wo er einfach eine Klasse für sich ist. Und das war diesmal auf dem Rad vor allen Dingen ganz, ganz sicher.
Ja, nach dem Schwimmen der übliche kleine Rückstand, aber auf dem Rad auch beeindruckend zu sehen, anders als Anne Reischmann anzugucken irgendwie. Ich finde es ehrlich gesagt nicht ganz so ästhetisch, aber das liegt einfach an ganz anderen Körpermaßen und Fahrradmaßen. Auf jeden Fall interessant, sich das anzugucken, wie das aussieht bei so einem Hünen.
Ja, definitiv. Und du hast gesagt, der übliche Rückstand, er war selber, das war so ein bisschen das, was er mitgenommen hat. Fast, das war, wenn er was hätte rausnehmen sollen, wo er ein bisschen unzufrieden mit war, weil er hatte ja im Vorfeld gesagt, dass er sehr an seinem Schwimmen gearbeitet hat. Und für seinen Geschmack war der Abstand dann zu den, wie sagt er immer, zu den Kurzdistanz-Jungs, ihm dann doch ein bisschen zu groß. Also er hätte eigentlich
2,5 Minuten waren es roundabout.
Gehofft, dass er doch ein bisschen kleiner ist, aber da legst du dich natürlich auch mit sehr, sehr, sehr starken Schwimmern an. Ne? Von daher ja, bedeutet das für ihn einfach mehr Arbeit. Aber alles, was dann kam, war halt wirklich die perfekte Ausnutzung der Situation. Ranfahren, sammeln, ne, bisschen die Lage analysieren, wer ist bei mir, und dann irgendwann zu einem Zeitpunkt und wohl dem, der das kann, dann den Hammer fallen zu lassen und zu sagen, so, und jetzt ne, wird nicht mehr dieses Tempo angeschlagen, was ich gehabt habe, um aufzuholen, sondern jetzt wird das Tempo angeschlagen, um Vorsprung rauszufahren gegen euch Baggerluten. Und dann hat er losgelegt in der zweiten Rennhälfte, und das war krass.
4:07:22 auf der windigen und nicht ganz flachen Strecke in Südafrika.
Brutal windig, kann man sagen.
Ja.
Und er hat es danach gesagt, was auch dann, wo man sich die Dimensionen so ein bisschen klar machen muss, sagt er, es war entweder extrem langsam oder extrem schnell. Extrem langsam ist dann so ein Tempo 30 km/h, extrem schnell ist 60 plus. Und wohlgemerkt halt nicht bergab, sondern einfach nur durch den Rückenwind. Ne?
Ja, ja.
Und das hat er fantastisch ausgenutzt. Ihm hat Spaß gemacht, hat er gesagt. Und ja, und dann einfach sich dann in diese Situation bringen zu können. Und das macht man ja immer noch, lässt man sich bei Magnus Ditlev beim Laufen dazu verleiten, dass man denkt, oh, das sieht aber nicht mehr gut aus, oder das sieht nicht schnell aus. Es ist es aber. Es ist einfach, gewöhnen wir uns einfach daran, dass es bei ihm einfach so aussieht, wie es aussieht. Es ist schnell, und es ist ausreichend schnell, um die anderen, die vielleicht schneller laufen können, in Schach zu halten.
2:40 auf einer auch nicht ganz einfachen Laufstrecke mit diesen kurzen, knackigen Anstiegen immer an den Enden der langen Geraden. Und auch da spürbaren Wind, ja, den auch ein Magnus Ditlev in seiner Höhe anders spürt als jemand, der jetzt 1,68 groß ist. Ja, also auf jeden Fall krasse Leistung. Er brauchte nicht die schnellste Laufzeit, die hat nämlich Martin van Riel hingelegt. Da haben wir eigentlich so ein bisschen mit gerechnet, für den Fall, dass er nicht einbricht. Ja? Weil man wusste es ja nicht.
Ja, das wusste man nicht. Nee, genau. Aber auch da, wenn wir dann bei den beiden dann sind, Martin van Riel und Jonas Schomburg, die auch ja sich dann unterwegs getroffen haben und beide, finde ich, auch sehr, sehr smarte Entscheidungen getroffen haben. Bei Martin van Riel kommt noch dazu, das darf man auch nicht vergessen, der hat unter der Woche noch mit einer fiesen Lebensmittelvergiftung zu kämpfen gehabt, hat das auf Instagram auch kundgetan, dass er halt wirklich richtig gelitten hat, und jeder, der sowas schon mal gehabt hat, weiß, dass man sich da nicht in einem Fingerschnippen von erholt, und dann, wenn so eine Belastung, da fehlen einfach noch, das sage ich jetzt einfach so, wie es ist, da fehlen einfach noch ein paar Prozent, das war noch nicht 100% Martin van Riel.
Ja.
Das kann nicht sein, wenn man das so kurz danach, und wenn das noch nicht 100% war, da bin ich sehr gespannt auf die 100%.
Ja, wir warten also weiter. Er ist ja mit ein bisschen Handicap eingestiegen in die Ironman-Karriere. Im letzten Jahr in Cozumel ist er 7. geworden mit Radpech. Auch da schon mit einem Marathon unter 2:40. Jetzt hat er es wieder unter Beweis gestellt. Also das ist einer, auf den wir auf jeden Fall schauen müssen, wenn es um zukünftige Langdistanz, Favoriten-Checks und so weiter geht.
So ist es.
Also der Übergang von der Kurzdistanz auf die Langdistanz war kurz, ja, der hat nicht viele 73-Rennen auch eingebracht. Was natürlich für ihn zu Buch schlägt, sind die T100-Rennen. Ja, okay. Also der tastet sich Stück für Stück dran, und das ist einer der Namen, über die wir auf jeden Fall sprechen werden.
Auf jeden Fall, und das macht richtig Spaß, da zuzugucken, und wenn wir das annehmen, dass da jetzt die 1 und die 2 mit zwei richtig, richtigen Granaten auf der Langdistanz belegt waren, dann ist es umso beeindruckender, was Jonas Schomburg daraus gemacht hat aus seinem Debüt, der gesagt hat, mit der Lockerheit daran gegangen ist, ich will hier hauptsächlich Spaß haben und mal gucken, ich will das mal ausprobieren mit der Langdistanz, und ich will die Quali, so, ne, das war schon das Ziel, aber wir schauen mal. Und ich war wirklich, wirklich beeindruckt, mit was für einer Ruhe und taktischer Reife, muss man fast sagen, er das Rennen letztendlich bestritten hat. Weil er musste natürlich, er war da, wo er sein muss, im Schwimmen, nämlich ganz vorne.
Ja.
hat das so gemacht, wie er es immer macht, nach vorne gehen, aufs Rad, den Konkurrenten das schwer machen, an ihm dran zu bleiben, aber in dem Moment, an dem er dann eingeholt wurde, auch nicht den Fehler zu machen, irgendwie irgendwelche Harakiri-Aktionen zu machen, sondern weiter da zu bleiben, wo er sein muss, dann sich zusammengeschlossen mit Maarten van Riel. Die beiden haben ja das Rennen weitergestaltet und dann auch auf der Laufstrecke, dann als er dann quasi einsehen musste, dass er halt eben nicht mehr nach vorne kommt, aber dann auch so clever zu sein, zu gucken, ich habe Abstand nach hinten, ich habe Abstand nach vorne, der ist aber nicht besonders groß, ich laufe einfach jetzt hier mein Tempo weiter und wenn einem von den beiden da vorne was passiert, bin ich da.
Ja.
Also fantastisch. Großartig. Also richtig, richtig gut. Und für mich, ich hab's ja auch schon gesagt, setzt er sich damit mit dieser Leistung sofort in den Favoritenkreis für Größeres, für Nizza. Ich meine, wer wirklich da sitzen kann am Ende und sagen kann, so, naja, ich meine, ja, auch nicht so viel langsamer als Maarten van Riel, dann bist du automatisch dabei.
Da bin ich jetzt sehr gespannt auf die weitere Saisonplanung. Ja, wir haben ja schon drüber spekuliert. Olympia 28, ja, nein, der ist ja nun wirklich absoluter Langstrecken-Rookie. Der hat noch nichts groß eingebracht. Der hat 2016 mal einen Ironman 70.3 in der Türkei gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das die Zeit war, wo er für die Türkei auch gestartet ist als Kurzstreckler. Da gab es ja mal so ein paar Jahre.
Ich kann mich noch an ihn bei den Tree Islands erinnern. Als er hier gestartet ist bei den Red Bull-Rennen.
Genau.
Da war er auf jeden Fall noch Türkei-Athlet.
Stimmt, ja. Und dann vor 2 Jahren inzwischen Ironman 70.3 Andorra, 2. Platz, mal so einfach was ausprobiert auf einer längeren Distanz.
Ja, vor allem mit Jan Frodeno, ne?
Ganz genau.
Also.
Ja. Und jetzt eben dieser Langstreckeneinstand nach Maas. 50 Minuten geschwommen, wir haben über die Bedingungen gesprochen, 4:16 auf dem Rad, auch das bei harten Bedingungen, dann ein Marathon von 2:41, ich weiß gar nicht, ob das sein erster Marathon war oder ob er schon mal einen Marathon irgendwo so gelaufen ist.
Ich glaube, ist schon mal so gelaufen, aber kann dir jetzt auch die Zeit gerade nicht sagen, aber der ist also fantastisch, man kann es nicht anders sagen, richtig, richtig guter Einstand.
7:52:19, ja. Krass.
Und gesellt sich damit in eine Gruppe von schon 7 deutschen Männern, die für Nizza qualifiziert sind. Patrick Lange, Andreas Dreitz, Willem Hirsch, Jan Strattmann, Dominik Seveya, Jonas Schomburg und Jonas Hoffmann.
Genau, der ist nämlich 4. geworden in Südafrika.
Yep.
Ja, auch mit einer grandiosen Laufzeit erneut, 2:39, das ist die zweitschnellste Laufzeit hinter Maarten van Riel. Das kennen wir von Jonas Hoffmann, auf dem Rad hat er dafür sich ordentlich Rückstand aufbrummen lassen, immerhin 22 Minuten auf Magnus Ditlev und dementsprechend ist der Rückstand im Ziel auch entsprechend groß, 22 Minuten. Gibt dann nur 3.700 Punkte in der Pro Series, aber ich glaube das Thema Nizza-Quali war jetzt hier das Größere, das Wichtigere und
absolut.
Da ist er dabei. In der illustren Runde, wo du gerade den Namen erwähnt hast, Willem Hirsch, der hat am Wochenende auch ein Rennen gemacht. Keine Langdistanz, kein Triathlon, sondern ist deutscher Duathlonmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch von hier aus.
Ganz genau. Ja, yeah. Es gibt unterschiedliche Wege in den Saisoneinstieg.
Ja.
Nein, aber das, genau, Jonas Hoffmann auch da das fantastisch gemacht, natürlich sich reingearbeitet, dahin sich hingearbeitet, wo er sein musste für die Quali und das Ding dann sauber nach Hause gebracht. Also richtig, richtig gut. Und das kann sich auch sehen lassen. Und auch da können ja noch durchaus Namen noch dazukommen, ne? Über die Saison. Also man darf gespannt sein. Das war ein sehr, sehr würdiger Auftakt. Und die Spannung, um das nochmal, du hast gesagt am Anfang so, ja, die Spannung war dann ein bisschen weg. Ja, die war dann, am Ende ist es dann so gekommen, es gab keine großen Einbrüche mehr und so weiter. Ne? Alle sind dann so nach Hause gekommen. Aber ich finde, die Würze da drin war für mich halt zu sehen irgendwie so, na, schaffen die das? Na, ihr wird ja jetzt doch langsamer. Gibt's noch irgendwie eine Möglichkeit, weil die waren dann eben doch nah genug aneinander, dass es dann nochmal eben, und das wissen wir selbst, ne, wenn der Hammer erstmal einen getroffen hat und auch in Südafrika haben wir das schon gesehen, dass Führende auf einmal gegangen sind und dann geht es schnell. Dann verrinnt die Zeit so schnell, ne, der eine kommt mit Vollgas und der andere bewegt sich gar nicht mehr fast und dann ist so ein Polster von 3 Minuten oder was weiß ich, ist dann in kürzester Zeit aufgeraucht und das hätte sein können, war aber nicht.
War aber nicht.
Ja. Also toll, also von daher tolle Rennen. Ich bin, um jetzt nochmal auf Magnus Ditlev zurückzukommen, der ja von vornherein gesagt hat, ne, er will die Serie und er will Weltmeister werden. Für ihn dafür natürlich auch perfekt da 5000 Punkte eingefahren. Und ich bin jetzt bei ihm gerade sehr, sehr gespannt. Da wird eine der nächsten Stationen ja der 70.3 St. George sein, wo er auf Lionel Sanders und Sam Long trifft, die beide da schon gezeigt haben, dass sie das richtig, richtig gut können.
Ja.
Und Magnus Ditlev selber von sich gesagt hat, so naja, so seine 70.3, sieht er schon noch auch Verbesserungsbedarf, ne? Mhm. Dass er da nochmal ein bisschen nachlegen kann. Da bekommt das auf jeden Fall mit einer knüppelharten Strecke und knüppelharten Konkurrenten zu tun. Mhm. Also da freue ich mich extrem drauf zu sehen, was dann da wohl so gelingt.
Ja, ein Name, über den wir noch reden müssen, ist der dritte Deutsche in den Top 10 auf Platz 9, Florian Angert.
Ja.
Keine Quali.
Keine Quali. Und dennoch hat er sich zufrieden geäußert und hat gesagt, es ist ein Neustart, irgendwo muss man anfangen. Top 10. Okay. Für einen Start.
Ja.
Und weiter geht's von hier an.
Man kann ja auch sagen, zwei Disziplinen durchaus okay, also Schwimmen, gut, jetzt haben wir Kurzdistanzler, die da richtig reinhocken, aber ansonsten mit den großen Namen der Langdistanz war er da unterwegs. Laufen, der Marathon 2:51, ja, aber auf dem Rad 25 Minuten auf Magnus Ditlev, das ist natürlich eine Packung.
Ja, aber Magnus Ditlev hatte auch schon 10 Minuten Vorsprung fast auf Maarten van Riel, ne? Also das ist natürlich dann auch schon, das darf man dann auch nicht vergessen. Ist eine Packung, aber wie gesagt, es ist ein Anfang. Also da muss man einfach sehen, wohin es geht und ob der Tag in diese Saison kommt, an dem es besser läuft und er einfach unter die Ersten kommt, die nötig sind, um die Quali zu lösen. Und von da an geht es dann weiter.
Ich meine, das ist das Schöne. Wenn es um die Quali geht, dann ist er jetzt unter Zugzwang, sich ein weiteres Rennen auszusuchen. Und ja, von daher drücken wir ihm die Daumen, dass der Knoten dann platzt.
Auf jeden Fall.
Ja, das war Südafrika. Das war das erste Langdistanzrennen in der Ironman Pro Series. Am Gesamtranking hat das natürlich alles gerüttelt, weil, wie gesagt, die Langdistanz zählt. Ja. Die Punkte, die 5.000, die es für den Sieg gibt, oder von mir ist auch noch 4.000, wenn man einen ordentlichen Rückstand hat, die fallen deutlich größer ins Gewicht als die Mitteldistanzen. Und von daher, ich schaue mal gerade auf die nächsten Rennen. Die nächste Langdistanz lässt einen Moment auf sich warten. Das wird nämlich der Ironman Texas sein.
Mhm.
Und auch da wissen wir, der wird hochkarätig besetzt sein.
Ja, wahrscheinlich auch sogar noch besser, wird man sagen können. Also von daher, deswegen, also ich meine, es gilt ja immer nur für zwei Leute, die sagen, ich habe den perfekten Plan gehabt und ich habe 5000 Punkte eingesackt. Mhm. Und da ist dann auch egal, wer dann da hinter dir war und so, das brauchte ich dann in dem Moment erstmal nicht so zu interessieren. Aber sagen wir mal so, es wird Rennen geben, wo diese 5000 Punkte noch härter umkämpft sind. Ja. Vor allem bei den Frauen.
Bin ich voll bei dir. Ja. Ja, weiter geht es am kommenden Wochenende mit dem Ironman 70.3 Oceanside.
Richtig. Und das lässt mich frohlocken. Da habe ich nämlich wirklich richtig, richtig Bock drauf. Also das ganze Wochenende steht ja in diesem Doppel, unter dem Doppel, das es gibt eben, den, du hast es gesagt, Ironman 70.3 Oceanside und die T100 in Singapur. Es findet beides statt. Es überschneidet sich zum Glück nicht so, dass man es nicht beides gucken könnte. Also ein prall gefülltes Triathlon-Wochenende steht vor uns. Und ja, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mit Oceanside anfangen? Zeitlich wäre Singapur, würde den Anfang machen.
Wir haben Oceanside ja gerade schon erwähnt. Lass uns da ruhig weitermachen. Dann bleiben wir auch innerhalb der einen Brand.
Gut, also da geht es natürlich auch zur Sache. Wir haben zwar den 70.3 in Geelong schon gehabt, das war das erste Rennen der Pro Series, aber es, sagen wir mal so, viele haben auf diesen eher auf diesen Termin in Oceanside geschielt und ja, was soll man sagen, also ich finde, man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, dass es auch hier so ein kleines Ungewicht gibt zwischen Männer- und Frauenfeld, also das Frauenfeld findet man deutlich weniger richtig, richtig große Namen als bei den Männern.
Mhm.
Mit wem wollen wir starten?
Du hast eben schon Namen genannt bei den Männern, also
Also, genau. Ja, bei den Männern ist natürlich gleich auf verschiedene Art und Weisen wird es da interessant. Die Startliste ist unfassbar lang. Für mich auch tatsächlich, muss ich sagen, unfassbar viele amerikanische Namen, die ich nicht wirklich einordnen kann, bin ich ganz ehrlich. Das ist einfach so, man darf nicht vergessen, es gibt über 1000 Profis, die eine Ironman-Lizenz haben. Und zahlreiche haben sich diesen zum Einstand ausgesucht. Deswegen gibt es viele nicht ganz so bekannte Namen, aber es gibt auch ganz bekannte Namen. Ganz voran Linus Sanders, der Sieger des Vorjahres, der überragende Sieger des Vorjahres, muss man sagen. Also wenn ihr es nicht mehr vor Augen habt, wie Linus Sanders im letzten Jahr über die Ziellinie gegangen ist, dann guckt auf YouTube und guckt euch diesen Zieleinlauf nochmal an. Es war fantastisch und es gehört zu den, zu den eindringlichsten Momenten auf einer Zielgeraden, die ich bisher gesehen habe, weil Linus Sanders da wirklich alles reingelegt hat. Er hat wirklich reingelegt, alle Zweifler, auch seine eigenen Zweifel, die er vielleicht hatte, zwischenzeitlich, hat er alles weggewischt mit einem fantastischen Rennen. Richtig, richtig, richtig cool und da hat er gezeigt, warum er der erfolgreichste Athlet auf der 70-3-Distanz ist. Niemand hat so viele Siege über diese Distanz eingefahren wie Linus Sanders. Und genau da will er weitermachen. Mhm. Aber er bekommt es natürlich mit geballter Konkurrenz zu tun. Aus dem eigenen Land, aus dem Ausland. Viele, viele, viele sind angereist. Und ich nenne einfach mal ein paar Namen. Eine Gruppe wird immer zusammen genannt und das würden wir auch so weiter so handhaben. Die Norweger sagen auch, jawohl, in Oceanside geht es auch für uns los. Und der Sieg geht über uns. Über wen von uns? Werden wir sehen. Aber es sind Christian Blumenfeld, Gustav Iden und Kasper Stornes, die gesagt haben, da wollen wir doch mal sehen, ob das nicht hier so ein zweites norwegisches Triple geben kann. Vielleicht. Schauen wir mal. Aber bevor wir vielleicht auch einzeln auf die Namen eingehen, ich sage nochmal ein paar. Aus deutscher Sicht natürlich. Patrick Lange dabei. Sehr, sehr interessant. Wir wissen, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Nicht gut für ihn da, arg gefroren, Rückenprobleme, überhaupt nicht gut gestartet in die Saison. Mhm. Kleiner Spoiler, es ist wieder kalt, das Wetter ist nicht gut in Oceanside gerade. Mal gucken, wie sich's zum Wochenende entwickelt. Deswegen, sehr, sehr, ich bin sehr, sehr gespannt, ob er diesen Drive, dem ihm der WM-Sieg gegeben hat, und sagt er selber immer wieder, der erste Winter mit seinem neuen Coach, ne?
Ja.
Was hat das für Effekte gehabt?
Ja.
Sehen wir das?
Apropos Winter, das muss ich kurz erwähnen, die Norweger bereiten sich auf ein Kälterennen vor. Das ist für mich eines der spektakulärsten Trainingsbilder der letzten Monate, wie die Norweger in der Höhe auf einer Tatanbahn laufen, wofür man eine tiefe Schneise in 2 Meter hohe Schneeberge rundherum schneiden musste.
War richtig, richtig viel Schnee. Also war nicht viel mit Outdoor-Training. Es war sehr viel Leiden Indoor angesagt.
Absolut.
Aber es musste gemacht werden. Das Training musste rein. Also von daher glaube ich, die werden schon in guter Form da an den Start gehen.
Ja.
Sie des Weiteren dabei. Rudi von Berg, der gesagt hat, Ausflug auf die T100 ist vorbei für mich. Ich bin hier jetzt wieder unterwegs, also guckt sich auf diesen Distanzen um. Ben Kanut ist wieder am Start. Braden Curry will es besser machen, noch besser machen als in Geelong. Joe Skipper steht mit drauf. Cameron Wurf, über den wir hier auch gesprochen haben, der sehr kurios Single Speed gefahren ist in Geelong, ein fantastisches Schwimmen für seine Verhältnisse hatte. Also schauen wir mal, ne? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und ihn ganz oben mit einzuordnen, aber er ist einer sicherlich, der auf dem nicht einfachen Radkurs da in Oceanside. Mal gucken, was er da imstande ist zu leisten. Dann gibt es auch noch eine Reihe Kurzdistanzler auch noch. Wer fällt mir noch so auf? Jack Birthwhittle ist wieder auf der Startliste, der ja schon Podiumplatzierung in Geelong errungen hat. Andrea Salvesberg, der, glaube ich, mit Patrick Lange trainiert hat auf Mallorca. Seth Ryder aus den USA. Dann auch schnelle Schwimmer dabei. Und also das wird ein eher ein unübersichtliches Rennen, glaube ich, am Anfang, wo es für viele darum geht, auch eine Gruppe zu erwischen, gut sich zu platzieren. Dann natürlich die Frage, wo steht Linus Sanders mit seinem Schwimmen? Ne? Kann er, im letzten Jahr war er überraschend gut beim Schwimmen. Ne? Ganz, ganz kurzer Rückstand nur, war sofort dabei, fast wie in so einer Schocksituation, so früh auf einmal wieder da dabei zu sein. Und das Rennen eben anders, als er es schon so oft gemacht hat, irgendwie nicht so von hinten aufrollen musste, sondern sehr, sehr früh damit am Start war. Und das wird durchaus interessant, was da passiert und wie sich die. Ja, ich sag so, wie es ist. Für mich, ich freue mich am meisten auf die Norweger. Ich will sehen, ob das Rachejahr, wie sie selber gesagt haben, ob das jetzt schon in Oceanside beginnt. Und man muss ja ganz einfach sagen, also ich meine, man kann natürlich, haben wir was anderes von Christian Blumenfeld erwartet letztes Jahr auf Hawaii dann, ne? Aber und auch wahrscheinlich bei Olympia. Also ja, sag so, wie es ist.
Ja.
Aber wer ihn da komplett in Zweifel zieht jetzt und seine Leistungsfähigkeit in Zweifel zieht, der macht, glaube ich, einen Fehler.
Ja, absolut.
Und noch spannender ist eigentlich im Prinzip, wie weit ist Gustav Iden? Ne? Wie hat er seine Verletzungshistorie überwunden? Sein Blick geht ganz starr auf Nizza gerichtet. Das ist sein Ding, da will er wieder zeigen, warum er damals da 73 Weltmeister geworden ist. Das will er wiederholen auf der doppelten Distanz. Das ist, muss man sagen, mit einem Fragezeichen versehen, wie er sich dann in Rennen präsentieren kann. Und bei Kasper Stornes bin ich sowieso super gespannt. Ich habe nochmal so in seine Ergebnisse reingeguckt. Da kann man fast immer sagen, entweder geht es mit einem Sieg aus oder mit einem DNF. Hat er beides reichlich zu bieten, neben seiner Kurzdistanz-Vergangenheit. Also von daher sehr, sehr, sehr spannend. Und und aus deutscher Sicht kann man noch vielleicht noch ergänzen, ohne dass wir jetzt hier die ganze Startliste runterrattern müssen, neben Patrick Lange noch dabei, Magnus Männer, Maximilian Sperl, der ja auch schon im Frühjahr für Aufsehen gesorgt hat, Andreas Dreitz und Dominik Sevilla.
Jawohl. Du hattest es schon erwähnt, bei den Frauen das Feld nicht ganz so groß und auch nicht ganz so spektakulär. Wir reden ja gleich noch drüber, es ist ja es gibt ja eine Konkurrenz
absolut
zu diesem Rennen.
Absolut.
Wer holt es bei den Frauen? Wir können vorwegnehmen, aus deutscher Sicht eher uninteressant das Rennen. Anne Büttner steht auf der Startliste mit der höchsten Frauen-Profi-Startnummer. Ansonsten niemand da.
Ja, also das würde mich sehr überraschen, also ohne, dass ich was darüber sagen kann, ehrlich gesagt, an richtig großen Namen mangelt es auch, muss man tatsächlich sagen.
Ja.
Wenn man die Startliste dann eben von oben sich anguckt, Tamara Jewett ist am Start, Paula Finlay ist am Start, die eigentlich in Singapur am Start sein sollte, denn sie ist T100-Athletin, aber sie arbeitet an einer Green Card, wie man gehört hat, und sie muss quasi in den USA sein, sozusagen, oder kann nicht nach Singapur reisen in diesem Fall. Und die genauen Einzelheiten kann ich ehrlich gesagt da nicht wiedergeben, wie das genau funktioniert, aber diese Visumsgründe sind quasi der Grund, warum sie nicht nach Singapur geht, und dann nutzt sie doch die Zeit, um in Oceanside sich einen einzuschenken.
Ja.
Und sie bekommt es unter anderem zu tun mit Jackie Herring, die wir hier ja in Hamburg in sehr, sehr guter Erinnerung haben, ihren Auftritt hier. Und
Comeback, genau.
Ja, und die lange Zeit eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat in der Ironman Pro Series letztes Jahr.
Mhm.
Und das auch dieses Jahr wieder spielen will.
Ja.
Ja.
Danielle Lewis noch zu erwähnen, ansonsten wird es dann tatsächlich etwas dünner, was die Prominenz der Namen betrifft, denn, du hast es erwähnt, wir sollten noch in den asiatischen Raum schauen, wo es nicht ganz so frisch wird wie in Oceanside.
Nein, es wird das genaue Gegenteil.
Genau, es geht in die dicke Luft von Singapur. Also dicke Luft jetzt nicht falsch zu verstehen. Es ist einfach ein Klima, was nicht gerade triathlonfreundlich ist, was wir aus der Vergangenheit wissen. Das fängt schon beim Schwimmen an, dass das Wasser richtig, richtig warm ist. Und es wird eine Hitzeschlacht, eine feuchtwarme Hitzeschlacht geben in Singapur beim diesjährigen Auftaktrennen der T100 Triathlon World Tour.
Ja, viele haben riesen Respekt davor gehabt. Andere freuen sich darauf, weil sie wissen, dass sie da vielleicht gut zurechtkommen. Man hat ganz, ganz, ganz viele Bilder gesehen in den letzten Wochen, muss man sagen, von Athletinnen und Athleten, die sich in der Sauna, auf dem Laufband mit Daunenjacken irgendwie versucht haben, auf diese Bedingungen einzustellen. Teilweise auch eben an Orten trainiert haben, wo diese Bedingungen schon herrschen, einfach um damit klarzukommen, um sich nicht überraschen zu lassen. Aber das Rennen, gerade das Rennen im letzten Jahr hat gezeigt, dass es wirklich, wirklich hart werden kann, dass auch diese Bedingungen großen Einfluss haben können auf das Podium, nicht nur auf das Podium, sondern auf das ganze Rennen und bei der einen oder anderen vielleicht dann sogar auch auf die folgende Saison, denn wer sich da richtig, richtig aus dem Leben schießt, der hat zu kämpfen in den nächsten Tagen und Wochen. Also das ist nicht ohne. Und es gibt auch Athletinnen, zum Beispiel von Cat Matthews ist es bekannt, die auch gesagt hat, und auch von Laura Philipp, die gesagt haben, die mit dem Gedanken gespielt haben, na, machen wir wieder T100. Und aber dieses Rennen in Singapur so früh in der Saison tatsächlich auch ein Mitgrund war, zu sagen, nee, das passt nicht zu unserem Rest der Saison. Da fit zu sein, sich darauf vorzubereiten, passt nicht dazu zu unseren anderen Zielen. Und das Risiko ist uns zu groß. Und es gibt auch andere Sachen, die man machen kann dieses Jahr. Deswegen setzt es sich so, wie es sich zusammensetzt, wie es sich jetzt zusammensetzt. Und vielleicht fangen wir mit den Frauen an. Die machen den Anfang, das Frauenrennen am Samstag um Start in deutscher Zeit um 8 Uhr morgens. Und das Prozedere ist klar, ne? 20 Athletinnen treten an. Es gibt 20 sozusagen Vertragsathletinnen, die das feste Stammpersonal bilden. Und eigentlich hätten auch diese 20 da sein sollen. Das war zumindest das Bestreben. Es wurde nie offiziell so verkündet, aber das hat man aus Athletenkreisen immer wieder gehört, dass das unentschuldigtes Fehlen sozusagen nicht angesagt ist bei diesem ersten Rennen, sondern dass man sich einen Auftakt nach Maß wünscht und da alle da sein sollen. Es gibt aber immerhin 6 Frauen, die nicht am Start sind, die eigentlich Vertragsathleten sind, mit ganz unterschiedlichen Gründen.
Darunter auf jeden Fall die ganz große Nummer 1, die Weltmeisterin, die Titelverteidigerin.
Was ist mit Taylor Nipp? Das ist eine gute Frage. Sie hat das auf Instagram kurz und bündig verkündet. Sie wird nicht da sein aus persönlichen Gründen. Was auch immer das bedeutet. Also wäre reine Spekulation, darüber jetzt nachzudenken.
Ja.
Man muss sagen, sie hat ja vor einigen Tagen vorausgeschickt, dass sie eben, und auch das war ja lange Spekulation, nur dass sie auch Langdistanzziele hat dieses Jahr, dass sie da an Start gehen will, dass sie die Ironman WM als ein Ziel sieht. Sie will gewinnen und das bedeutet für sie, sie braucht auf jeden Fall ein Quali-Rennen vorher. Inwiefern das jetzt damit zu tun hat, wäre Spekulation. Wie gesagt, persönliche Gründe.
Das ist wirklich Spekulation, weil das wäre ja ein Vertragsbruch, wenn man jetzt wegen eines anderen Rennens hier nicht antritt.
Ne? Ja, also
es müssen andere Gründe sein.
Es müssen andere Gründe sein. Irgendwas wird es gewesen sein. Irgendwie wird sie einen Weg gefunden haben, die Erlaubnis zu bekommen, nicht teilzunehmen. Eine weitere haben wir vorhin genannt, Paula Finlay, haben wir gesagt, die Visa-Geschichte, deswegen ist sie nicht am Start. Imogen Simmons, über sie haben wir gesprochen,
ja.
Da gibt es das Doping-Thema, was weiter untersucht wird, deswegen ist sie nicht dabei. Laura Madsen ist verletzt, Emma Pelham-Brown ist schwanger, Ellie Salthouse wurde auch operiert und so geht es schnell, ne? So sind auf einmal 6 Namen auf der Liste, die da nicht gestanden hätten und auch tatsächlich auch so weit muss man auch gehen, auch Namen sind, mit denen man nicht unbedingt so gerechnet hätte als Wildcards. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da hat dann doch das Feld ein wenig gelitten. Nichtsdestotrotz gibt es die große Frage, wer macht's bei den Frauen? Denn es gibt durchaus noch genügend Athletinnen und das macht eben den Reiz der T100 aus, dass trotz dieses Aderlasses wirkliche, richtige Renngranaten noch dabei sind. Ashley Gentle, Julie Duron, Flora Duffy, Lucy Charles Barclay, Caroline Pohle.
Ich wollte es gerade sagen, also, wann fällt der Name?
Ja,
einzige Deutsche im Frauenfeld ist auf jeden Fall eine, die zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist da.
Genau, ist natürlich noch komplett mit Fragezeichen versehen. Auf dieser Distanz wissen wir nicht und wir können nur mutmaßen, wie sie mit den Bedingungen klarkommen wird. Aber klar ist, dass Caroline Pohle über das Potenzial verfügt, das Feld so unter Druck zu setzen. Das hat sie schon bewiesen, dass sie da wirklich sehr, sehr gut dabei sein kann, diese wunderbare Rolle einnehmen kann, dass sie das Rennen kontrollieren kann. Von vorne hat schon diese, ne, from gun to tape, wie es dann so schön heißt bei den Amerikanern, Start-Ziel-Siege einfahren kann. Wollen wir mal den Druck nicht zu hoch aufbauen, aber wer weiß, vielleicht kann sie schon für ein Ausrufezeichen sorgen. Und ein Ausrufezeichen, das ist bei so einem Rennen ja schon, wenn du irgendwo vorne in der ersten Rennenhälfte oder Tabellenhälfte landen kannst. Denn ich habe so ein paar Namen eben fallen lassen, ne? Ashley Gentle.
Ja.
Ja? Also die hat das Rennen zweimal gewonnen. Ne? Die ist da, die weiß, wie das geht. Die kann mit diesen Bedingungen umgehen.
Die kann mit allem umgehen, außer bisher mit Taylor Nipp.
So ist es, ganz genau. Das ist eben die große Frage. Wer nutzt die Gelegenheit, dass Taylor Nipp nicht da ist, um sich hier Punkte zu sichern?
Ja.
Na, das ist die große Frage. Julie Duran hat eine granatenmäßige zweite Jahreshälfte hingelegt, hat wirklich da überrascht als Wildcard-Athletin, die dann reingekommen ist, die jetzt voll dabei ist, die jetzt zeigen kann, ob über sie der Titel geht dieses Jahr. Große Konkurrenz auf jeden Fall für Ashley Gentle und wo ich mich persönlich sehr drauf freue, ist auf Flora Duffy, die so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte mit dieser Distanz, sagen wir mal so, letztes Jahr, sich dann verbessert hat. Ich glaube, da haben wir nicht mal ansatzweise das Potenzial gesehen, was sie hat, ne? Und es ist ein hartes Rennen, es ist ein harter Kurs und sie hat sich so ähnlich, hat sie auch sich geäußert irgendwie. Es wird mega hart, hört sich nach Spaß an. So. Also genau das, was sie eigentlich will. Und von daher, große Frage. Das sind so für mich so die drei Namen, wo ich sagen würde, dass die können mal so diesen Favoritinnenstempel bekommen.
Ja.
Das sind aber bei weitem nicht die einzigen. Denn es gibt natürlich auch einen Namen, über den wir also mir geht es so, kannst du mal sagen, ob das bei dir auch so ist, der immer mehr in Vergessenheit geraten ist, und das ist Lucy Charles Barclay.
Ja, absolut. Ne? Viel Pech gehabt im letzten Jahr und so ein bisschen ja auch, ja, so ein bisschen die tragische Geschichte, ja, irgendwie diese Umentscheidung in der Saison und dann mit guter Miene zum bösen Spiel noch bei der Pressekonferenz sitzen in Nizza und wahrscheinlich wissend, das wird eng mit meinem Start und dann kurz danach die Absage. Also das ist sicher etwas, was man auch als Athletin irgendwie verdauen, verarbeiten muss, auch mit dem, was dann von außen auf einen einstürzt.
Ja.
Also hochspannend, wie die neue Saison losgeht.
Genau, und das ist natürlich bei ihr was ganz Besonderes. Es gibt Athletinnen, da siehst du nichts auf Instagram und die haben keinen YouTube-Kanal, der gefüttert werden muss und so. Das sieht bei Lucy Charles Barclay schon mal ganz anders aus, ja. Da läuft quasi das Business, muss weiterlaufen. Aber dass sie das letzte Mal ein Rennen ins Ziel gebracht hat, ja, das war im Juni 2024, der Ironman Nizza. Danach gab es kein einziges Finish mehr. Das hört sich jetzt ganz, ganz böse an, aber in den letzten Monaten ist sie präsent gewesen auf ihren Kanälen, aber es fehlt dieses, also nach der letzten Saison dieses Ergebnis dazu. Wir haben sie ja ganz stark eingeschätzt, auch in Nizza, wenn es denn dann hätte dazu kommen können, dass sie gestartet wäre.
Mhm.
Ja? Und Sie hat ja auch gerade in der letzten Saison diese Ansätze gezeigt. Da waren ihre guten Platzierungen, sie ist ja zweimal Zweite gewesen in Miami und in Singapur, waren ja eigentlich überraschend gut, weil sie eigentlich noch nach der Wadenverletzung aus Hawaii noch gar nicht so weit war. Und das sah sehr, sehr vielversprechend aus. Aber dann wurde es sehr, sehr haarig, die Saison.
Ja, absolut.
Und deswegen bin ich mega gespannt, weil eine Lucy Charles Barclay in Form bedeutet natürlich Lucy Charles Barclay vorne mit dabei aus dem Wasser. Eigentlich in der Regel immer ganz vorne. Fragezeichen. Sind mittlerweile auch sehr viele andere gute Schwimmerinnen dabei von der Kurzdistanz.
Ja, auch Marta Sanchez schon wieder. Ja.
Ja. Das ist auch kurios. Also da kann man mal sehen, sagen wir mal so, dass also wenn man nach so einem Rennen, jetzt nach so einem Langdistanzrennen sich in den Flieger setzt, um nach Singapur zu fliegen, um da an den Start zu gehen, da sagen wir mal so, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was bei sportlich rauskommen kann, aber es ist das Business, gehört wahrscheinlich mit dazu.
Gut, da achtet bei Marta Sanchez vielleicht die Welt nicht ganz so drauf wie bei den Männern, denn da steht Martin von Riel auf der Startliste.
Ganz genau.
Der hat, wir haben eben darüber gesprochen, gezeigt, dass Langdistanz durchaus auch sein Ding ist. Jetzt muss er zeigen, wie er sich erholen kann bei den inoffiziellen deutschen Meisterschaften auf der T100-Distanz, die diesmal in Singapur ausgetragen werden, mit immerhin 6 deutschen Namen.
6 deutsche Namen auf dem Zettel.
Ja, das ist ein verrückt. Drittel des Starterfeldes und davon ist nur einer als Wildcard nachgerutscht, nämlich Yannick Schaufler.
Ganz genau. Und der Rest ist die Stammbesetzung. Wir wollen sie nochmal fallen lassen. Rico Bogen, Frederik Funk, Mika Not, Justus Nieschlag und Nico Mann.
Ja.
Ich habe es ja schon in meinen Raum geworfen, so, ne? Ich bin davon überzeugt, dass wir den ersten deutschen T100-Sieg sehen dieses Jahr. Sehen wir den vielleicht schon dieses Wochenende in Singapur? Ich weiß es nicht.
Also ich würde wirklich mal behaupten, Martin van Riel, so dominant wie er oft war in diesen Rennen, dass nach einem so harten Südafrika-Rennen eine Woche später bei den extremen Bedingungen von Singapur, das glaube ich nicht, dass der zu 100%, na, was heißt 100% fit sein wird. Aber ich glaube, da sind einfach andere, du weißt, was ich sagen will.
Ich weiß, was du sagen willst. Das Problem
Geh mal
ist,
die Liste durch.
Da stehen so viele andere Namen auf der Liste. Und die Deutschen haben wir schon genannt. Und ich meine, da sind natürlich Leute wie Mika Not, wie Justus Nieschlag und wie Rico Bogen, die schon Podium, die wissen, wie Podium geht.
Ja, ja.
So, und klar, da fehlt noch der Sieg, aber ich meine, die sind dabei. Dann haben wir aber trotzdem, wir haben Leute wie Kyle Smith dabei, der einfach diese Konstanz gezeigt hat. Und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, die neuen Namen, die dazugekommen sind. Ne? Wir haben Hayden Wild dabei, wir haben Vincent Louis dabei, wir haben aber auch einen Jelle Gehns dabei.
Ja.
Ja, also alles diese, und wir können einfach so weitermachen. Ne? Leo Berger, Kurzdistanz Wildcards, Max Stapley, Tyler Mislerchuk, das ist alles, das wird ein einziges Gemetzel.
Es wird großartig.
Und da haben wir noch nicht mal über den Sieger des Vorjahres geredet, über Juri Köln. Der fällt überhaupt nicht in der Diskussion.
Ja.
Das war jetzt sehr, sehr wild, aber es ist eine absurde Konkurrenz. Wirklich absurd.
Absurd und von Anfang an spannend. Das geht ja schon damit los zu gucken, wann kommt Sam Long aus dem Wasser.
Ganz genau.
Wie hat er den Winter genutzt? Ja, weil wir wissen, das ist einer, der ist ja in Schlagweite in den anderen Disziplinen und der hat einfach dieses Riesenproblem, dass die Leistungsdichte im Schwimmen bei der T100 bei einem so kleinen Starterfeld inzwischen so gigantisch groß und so gigantisch weit weg ist von ihm. Der muss ja seine Hausaufgaben gemacht haben im Winter, sonst würde er hier nicht an der Startlinie stehen.
Also wenn man seinen YouTube Kanal folgt und dann sagt er, hat er absolut, natürlich hat er seine Hausaufgaben gemacht, natürlich hat er gearbeitet, natürlich verschließt er aber auch trotzdem nicht die Augen vor der Realität, er weiß, dass die anderen, dass eigentlich die Konkurrenz an guten Schwimmern noch stärker geworden ist.
Ja.
Ne? Also es sind noch mehr Leute dazugekommen, die noch schneller schwimmen können als er, und es ist halt die Frage, wird es dadurch auch wirklich schneller, das Schwimmen? Das werden wir sehen, ne? Und wie nah ist er näher rangekommen? Fragezeichen. Das ist für mich eine der spannendsten Fragen hier überhaupt. Er hat gerade ein ganz frisches Video rausgelassen, wo er auch nochmal so sich selber einordnet und sagt einfach so, ey, ich kann das, ich habe mich auf Hitze vorbereitet, ich habe das schon bewiesen, dass ich da gut bin. Ich muss ein bisschen näher ran. Ne? Er weiß aber, dass er diese Aufholjagd annehmen muss, dass er das annehmen kann. Und ich fand es ganz interessant. Er hat gesagt, wenn er, das habe ich auch so noch nie gemacht, die Rechnung. Er hat gesagt, er war einer der besten Athleten, wenn man so den Schnitt über alle Rennen genommen hat. Aber es zählen natürlich nicht alle Rennen. Ne? Also kannst du dich für diesen Schnitt, kannst du dir überhaupt nichts kaufen. Ja. Ne? Das ist eigentlich letztendlich egal. Aber er hat gesagt, er ist letztes Jahr in der Abrechnung immerhin Sechster geworden. Ne? Wo man sich dann auch immer, man kann sich ja drüber lustig machen, aber Sechster in so einer Konkurrenz zu werden, ist halt schon richtig gut. Und er sieht sich dieses Jahr so irgendwo, ja, zwischen 6 und 8. Wenn es besser wäre, wäre es okay. Aber sein eigentliches Ziel ist, er will eins gewinnen dieses Jahr. Und so ein bisschen durch die Blume und auch fast richtig dann doch ausgesprochen hat er gesagt, sind die Chancen in Singapur für ihn vielleicht nicht ganz so schlecht.
Mhm.
Er ist immer gut am Anfang der Saison und er schafft das eigentlich, dieses Gefühl da auch wirklich reinzubringen. Er hat sich gut vorbereitet, aber es ist tatsächlich so, auch da könnte man wieder von der Ambivalenz der Dinge sprechen. Es gibt einfach so viele Namen, die normalerweise vor ihm landen müssten.
Mhm.
Und deswegen auf der einen Seite will ich nicht gegen Sam Long wetten, auf der anderen Seite habe ich aber auch schon Jelle Gaines dieses Jahr gesehen und fantastische Zeiten hinter. Wir haben auch Hayden Wild schon gesehen,
mhm,
ja, wo ich einfach extrem gespannt bin, ob der nicht einfach dieses Ding von vorne so dominiert, dass er das einfach klar macht für sich.
Ja.
Aber dann fragt man sich auch, ja, aber wie, ne, er wird Konkurrenz bekommen. Er ist dann nicht alleine. Und das wird richtig, richtig, richtig gut.
Ja. Wir werden noch eine ganze Menge Vorberichte zu diesen beiden Rennen, über die wir jetzt gesprochen haben, zu Oceanside und zu Singapur haben. Auch wann ihr was, wo im Fernsehen, auf YouTube, wo auch immer live verfolgen könnt. Es wird ein großartiges Wochenende. In Deutschland sind nochmal Minusgrade angekündigt, also perfektes Rollenfutter, würde ich sagen.
Aber nicht hier bei uns.
Dann hast du den Wetterbericht noch nicht gesehen.
Trainierst du nachts draußen oder was?
Nein, aber naja, gut. Also, auf jeden Fall gibt es erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Deutschland und Singapur.
Absolut.
Oceanside liegt irgendwo dazwischen und von daher, ja.
Achso, wir haben es vielleicht noch gar nicht gesagt, die Männer starten natürlich am Sonntag, ne? Also die Frauen machen um 8 Uhr Samstag, Männer um Sonntag um 9. Aber alle Details dazu, trimark.de, findet ihr im Laufe der Woche.
Ja, und dann wissen wir schon, über was wir nächste Woche reden.
Ganz genau, da sind wir schlauer. Dann können wir, dann es sind so viele Sachen möglich. Also ich sag mal so, vor Südafrika habe ich gesagt, so, da weiß ich, glaube ich, über was wir sprechen müssen.
Ja.
Hier weiß ich überhaupt nichts. Also wirklich, ist völliger Schuss ins Blaue, wenn man sagen würde, ich habe ein gutes Gefühl bei Athlet XY, der gewinnt das. Und bei den Frauen genauso.
Ja.
Bei den Frauen vielleicht noch ein bisschen, könnte man es sich einfach machen und könnte sagen, Ashley Gentle, die hat da zweimal gewonnen hintereinander, jetzt ist wieder eine der Top-Favoritinnen, die macht das nochmal. Das würde ich sagen, ist eine nachvollziehbare Geschichte. Bei den Männern, ganz anderes Thema, meine Meinung. Ich bin sehr gespannt.
Gut. Dann entlassen wir euch mit dieser Vorspannung in den Rest der Woche. Ja, schaut vorbei auf trimark.de, da gibt es eine ganze Menge zu den Rennen, über die wir gesprochen haben. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder, wenn wir alle schlauer sind.
So ist es.
So machen wir es.
Bis dann.
Also, macht's gut. Ciao, ciao.